IT-Sicherheit mit MR-Systeme und mit Stefan Lewandowski zu einem Thema, das wirklich uns alle betrifft. Alle diese Themen betreffen uns alle, aber dieses ganz besonders. Und vielleicht haben Sie auch schon mal unangenehmen Kontakt damit gehabt. Herr Lewandowski, erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Welches Thema haben Sie uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe heute das Thema E-Mail und Phishing mitgebracht. Dafür gehen wir aber nicht an den Angelteich.
Ich habe es befürchtet, ich habe mich schon so gefreut, aber es wird anders geschrieben und das verspricht nichts Gutes. Also Phishing könnte man natürlich sogar mit F schreiben, also die fischen nach was, aber es wird mit PH geschrieben. Was bedeutet das eigentlich genau?
Naja, es ist halt im Prinzip ein Kunstwort, was sich da durchgesetzt hat, ne? Genau wie Virus oder Trojaner. Das ist halt angelehnt an etwas und es geht halt tatsächlich im Prinzip darum, wir gehen angeln und fischen in diesem großen See und irgendeinen werden wir finden. Das ist halt das, was das Phishing ausmacht. Und das Spearfishing ist halt, ich gehe halt mit so einem Speer da reinfischen und piekst mir genau den raus, den ich habe. Daher kommt tatsächlich diese Variante.
In welcher Situation betrifft das die Menschen?
Also es gibt beim Phishing tatsächlich noch Untergruppen. Es gibt so das klassische Phishing, das heißt, ein Hacker versucht breit gestreut E-Mails an irgendwelche Leute zu schicken. Das ist typischerweise keine Kategorisierung oder so, es wird einfach stumpf geschickt und versucht darüber, die Leute auf eine Webseite zu locken, die entweder Schadcode beinhaltet, also Viren, Trojaner, um weiter auf dem System ausspionieren zu können, oder die dann nach Zugangsdaten fragt, die sich dann zum Beispiel ausgibt als ihre Bank oder als der Online-Shop und sagt, gib doch mal hier kurz deine Zugangsdaten ein, wir müssen mal überprüfen, ob es dich noch gibt, so ungefähr. Das sind so die klassischen. Dann gibt es aber noch eine Unterform, das sogenannte Spearfishing, also mit einem Speer zu fischen. Und da geht es tatsächlich so, es ist ein gezielter Angriff. Also Spearfishing ist ganz gezielt auf eine Person oder auf ein Unternehmen mindestens, dass ich versuche rauszukriegen, was haben die für Zugangsdaten? Wie kommen die in ihre eigenen Systeme rein, damit ich vielleicht in ihren Systemen mich mal umschauen kann und dort Schaden oder Spionage, ne? Also Spionage müssen wir noch nicht mal von militärischer, sondern auch Industriespionage oder sowas, wo ich einfach an Daten komme, die mich eigentlich nichts angehen und die ich versuchen kann, wieder zu verkaufen. Also das ist auch so ein Klassiker generell beim Phishing. Es geht dem Hacker nicht unbedingt darum, jetzt einen Zugriff auf ihrem Konto zu haben, sondern diesen Zugriff kommerziell nutzbar für ihn zu machen. Das kann in verschiedenster Art und Weise sein. Es kann sein, dass er gar nichts mit diesen Zugangsdaten macht, sondern die nur verkauft. An wen anders? Da ist es natürlich dann zum Beispiel sehr gut, wenn Sie auf eine Webseite gehen und dort die falschen Daten eingeben. Damit ist nämlich der Wert dieser E-Mail, die ja vielleicht, wir hatten das in den ersten Beiträgen schon, irgendwo gehackt wurde, der Wert ist gerade gestiegen, weil Sie haben es selber bestätigt, dass es diesen Zugang gibt. Somit kann er das teurer verkaufen, weil es verifiziert ist. Also kann auch das Phishing eigentlich im Hintergrund quasi eine Preistreiberei sein. So, was kann man dann mit solchen Daten machen? Naja, stellen Sie sich das Klassische vor, Sie haben irgendeinen Online-Versandhandel. Der Fischer kriegt die Zugangsdaten von diesem Online-Versandhandel. Egal, ob er sie jetzt auf dem Rechner gehackt hat oder ob er die direkt von Ihnen eingegeben bekommen hat. Loggt sich auf dem Konto ein. Das Erste, was er macht, ist die E-Mail-Adresse ändern. Das Zweite, das Passwort. Das Dritte, die Lieferadresse. Das Konto ändert er aber nicht. Das heißt, er lässt sich die Sachen irgendwo hinliefern, aber auf Ihre Kosten. Schon haben Sie den Schaden. So einfach ist es im Prinzip. Ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber im Groben und Ganzen ist das so. Jetzt kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum dann manche Anbieter so ein Tara daraus machen. Ich will die E-Mail-Adresse ändern, dann wollen die es nochmal per Mail bestätigen und hin und her. Ja, weil genau dadurch eben diese Sachen unterbunden werden. Oder wer es zum Beispiel kennt, das sieht man ab und zu mal in der Stadt, dann gibt es von der Deutschen Post typischerweise diese Packstationen. Die Packstationen haben damals, als sie auf den Markt gekommen sind, ein Problem gehabt, ein Sicherheitsproblem. Nämlich, jeder konnte sich da einfach für anmelden, auf irgendeinen Namen. So, was passiert? Also man musste dann zwar theoretisch zur Post gehen und musste sich da mit dem Ausweis verifizieren und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass ich anschließend, wenn ich die Karte von der Post gekriegt habe, die nicht wem anders gebe oder sie mir verloren geht, gegenüber einiges an Geld. So, und jetzt lässt nämlich jemand die Sachen, die er wo bestellt, an so eine Packstation schicken. Und schon habe ich das Problem, es ist nicht mehr nachvollziehbar, wer diese Ware bekommen hat. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Nummer. Deswegen hat irgendwann die Post umgestellt und gesagt, nee, wir machen das jetzt nur noch mit so einer komischen Handy-App, weil da habe ich wieder eine zweite Faktor-Authentifizierung. Ich habe mindestens als Identitätsmerkmal die Handynummer. Und Handynummern ist vor einigen Jahren, das war früher mal nicht so, aber vor einigen Jahren, auch das wurde aus diesen Gründen geändert, konnte ich mir ein Prepaid-Handy einfach so irgendwo kaufen, ohne Perso, ohne alles. Das geht heute nicht mehr. Selbst ein Prepaid-Handy geht nicht mehr. Ich muss meine persönlichen Daten angeben. Damit jetzt genau dieser Brückenschluss quasi hergestellt werden kann. Also die Sachen werden an eine Packstation von Herrn XY geschickt. Die Daten gehen aber an ein Handy von Herrn Z. Und Herr Z ist halt registriert als Person so und so. Darüber kriege ich diese Kette dann strafrechtlich besser verfolgt. Natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten über ausländische Handys und so weiter. Aber was man macht, ist ja oft in der IT, ich habe das in einem anderen Thema auch schon mal gesagt, Sicherheit gegen Komfort. Ich baue die Hürde höher, indem ich zum Beispiel eben kein Prepaid-Handy mehr einfach so kaufen kann, sondern ich muss mein Perso vorlegen, habe ich die Hürde höher gemacht. Und darum geht es halt. Ich muss die Hürde höher machen, um das zu verhindern. Das ist aber nur die Auswirkung. Jetzt muss man natürlich zurückkehren zu dem Thema Phishing. Wie sieht so eine Phishing-Mail aus? Ganz typischerweise kommt die von irgendwen, den Sie kennen oder auch nicht kennen. Also so ein klassisches Beispiel, ich habe das selber bei einem Kunden erlebt. Da haben die Mails gekriegt mit dem Leasingvertrag von einem Fahrzeug. Dann hat zum Glück dieser Mitarbeiter die IT-Abteilung gefragt, sag mal, was ist das hier? Und die IT-Abteilung hat sich das angeguckt und gesagt, mit dem Fahrzeughersteller machen wir doch gar nichts. Also die haben also von angeblich Fahrzeughersteller A die Leasing-Angebote gekriegt, wobei die Firmenpolicy sagt, nee, wir kaufen gar nicht bei Hersteller A, wir kaufen nur bei Hersteller B. Das ist so ein ganz typischer Fall, der ist natürlich grob, der fällt wirklich auf. Also wenn ich zum Beispiel regelmäßig so eine Mail von der Postbank bekomme, dann kann ich auch nur lachen, weil ich bin gar kein Postbankkunde. Auch wenn die dann regelmäßig versuchen, meinen Zugang zu verifizieren, bringt mir das nichts, weil ich habe gar keinen. Das ist aber eben der Grund, weil die so breit gestreut werden. Irgendeinen erwischen sie schon, der ein Postbankkonto hat. Das ist das Prinzip dahinter. Und so eine Mail, die trifft nicht mich. Die trifft Hunderte, Hunderttausende von Leuten gleichzeitig. Früher waren die Mails noch oft sehr gut zu erkennen, dass das Deutsch nicht so gut war. Das ist zwischenzeitlich besser geworden. Auch das Deutsch ist schon besser. Es gibt zwar immer noch manchmal so komische Formulierungen, wo es auffällt. Dann ist immer so eine Sache, was ganz oft gemacht wird, ist, ich werde ja auf eine gefälschte Internetseite geleitet. Und da gibt es zwei Dinge, wo ich wirklich drauf achten muss. Einmal, was steht als Absender drin? Beispiel bei mir, ich kriege dann eine Mail von c.mamoika@msysteme.de, das kann jeder im Internet nachgucken, ist mein Chef. Und dann steht aber plötzlich als E-Mail-Adresse drin c.mamoika@msys-systeme.de.com. Dieses .com gehört da nicht hin. Egal, was der Rest davor steht, das ist falsch. Das heißt, ich kann schon, wenn ich mir die Absenderadresse angucke, oft was sehen. Nicht immer. Also auch Absender kann man fälschen. Da gibt es aber technische Möglichkeiten, die die meisten Anbieter heute auch machen. Also wenn ich mir jetzt ein E-Mail-Konto bei gmx, web.de und wie sie nicht alle heißen, so ein kostenloses für Privatnutzer, dann haben die zum Beispiel sogenannte SPF-Records, nennt sich das. Da ist definiert, welcher Server darf in deren Namen senden. Ja, und wenn dann mein E-Mail-Server auch das prüft, es ist nicht Pflicht, das ist leider so, dann ist es so, dass mein Server sagt, warte mal, der behauptet, es wäre von GMX, ist aber nicht in dieser Liste und lehnt die Mail ab. Oder macht mir einen Hinweis drin, Achtung, könnte gefälscht sein. Dann steht ja meistens das Sternchen, Spam oder sowas in den Mails. Dann muss ich besonders vorsichtig werden. Die zweite Sache, auf die ich unbedingt bei einer Mail achten kann, ist, wenn die mich auf irgendeine Internetseite leitet. www.postbank.de.com. Das ist nicht die richtige Adresse. Also, was so eigentlich in jedem System geht, ist, wenn ich mit der Maus auf diesen Link gehe und nicht klicke, sondern nur drauf gehe, dann taucht unten links im E-Mail-Programm die Adresse auf, die er aufruft. Weil das, was er da oben anzeigt in der Mail, das ist nicht unbedingt das, was er aufruft. Da kann ich was anderes reinschreiben, als das, was er wirklich macht. Also einfach nur mit der Maus, mit dem Mauszeiger draufgehen, nicht klicken und dann unten links in die Ecke gucken. Da steht die richtige Adresse. Ist das nicht die von meiner Bank, die ich kenne? Finger weg. Ganz klassisch ist auch, dass Banken typischerweise so gut wie nichts per E-Mail machen. Die sagen meistens, wir haben ein Dokument in ihrem Postfach oder so gelegt. Da muss man sich anmelden. Denkt man im ersten Moment immer, oh, warum machen die das so kompliziert? Deswegen. Dann muss ich manuell auf die Internetseite gehen, mich dort anmelden und werde nicht über so einen Link in einer E-Mail dahin geschoben.
Herr Lewandowski, also das ist ja wirklich eine Plage. Ich glaube, jeder kennt das. Fast täglich bekommt man Mails, denen man nicht traut. Meist hoffentlich landen die im Spam-Ordner, aber oft auch nicht. Und oft ist man sich wirklich nicht sicher, weil das ist eine Bank, bei der man vielleicht mal war und vielleicht ist da ja noch irgendwas. Und man ist manchmal versucht, da denn doch drauf zu drücken und zu gucken, was passiert. Sie haben das ja von Berufswegen auch schon mal gemacht. Was passiert denn dann, wenn man tatsächlich mal so einer Phishing-Mail folgt?
Es gibt unterschiedliche Arten, aber das Prozedere ist typischerweise das gleiche. Also so eine Phishing-Mail, die hat, entweder wenn ich draufklicke, bestätige ich nur, dass es diese E-Mail-Adresse gibt. Wir hatten vorhin das Thema, dann wird die E-Mail-Adresse quasi teurer zu verkaufen, weil sie wurde bestätigt. Und ich bekomme anschließend noch mehr Spam, weil natürlich mehr Leute, die gekauft haben und mehr, die nutzen. Das ist die eine Variante. Die kriegt man nicht aktiv mit. Da klickt man drauf, dann passiert irgendwas oder es funktioniert auch gar nicht, hat man das Gefühl. Aber im Hintergrund ist es bestätigt. Da ist es typischerweise aber auch so, dass man keinen Schaden am Rechner oder an einem Virus oder sonst was hat, sondern man hat halt typischerweise nur das Problem, man kriegt mehr. Dann gibt es aber auch die Variante, dass ich tatsächlich einen Schaden habe. Also es lädt ein Stück Software runter. Beispiel ist, dass da wird dann gerne mal eine Bewerbung oder sowas geschickt, ne? Und die kann man dann über diesen Link aufrufen. Und dann kriegt man entweder ein Word-Dokument zum Beispiel runtergeladen, was man öffnet und was dann versucht innerhalb dieses Words, also Word hat quasi auch so eine eigene Skriptsprache drin und versucht die auszunutzen, weil auch diese Software hat natürlich Sicherheitslücken. Und wenn das dann erfolgreich ist, habe ich quasi den Virus auf meinem Rechner. Der kann alles Mögliche machen. Ich habe das einmal ausprobiert. Da haben wir es wirklich ausprobiert auf einer gesicherten Umgebung. Also sie hatte keinerlei Verbindung zum Unternehmensnetz und so weiter. Und haben dort dieses Stück Software runtergeladen und von außen beobachtet. Also es wird dann in einer virtuellen Maschine ausgeführt. Das Interessante ist halt, dass die Software nicht merkt, dass sie quasi jemand über die Schulter guckt, weil sie von außen beobachtet wird. Das ist das Geniale daran. Und da gibt es auch ein paar Dienste im Internet, wo man das sogar selber machen kann. Da kann man so eine Datei hochladen und dann wird die analysiert. Und dann sieht man plötzlich, okay, das ist ein Word-Dokument und das will im Windows-Systemverzeichnis rumschreiben. Da hat ein Word-Dokument nichts zu suchen. Oder die kopiert irgendwelche Dateien. Wir hatten das Beispiel, ihre Passwortliste. Kopiert plötzlich solche Dateien irgendwo ins Internet. Klar, auf dem Testsystem war nichts Sinnvolles drauf. Aber das kann man tatsächlich beobachten. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Wie kann ich mich davor schützen? Also ich hatte ja schon gesagt, auf den Link gucken, auf die Absenderadresse gucken. Aktuell, wenn man jetzt zum Beispiel sich unsicher ist, gibt es mehrere Methoden. Ich könnte zum Beispiel versuchen, die auf meinem Handy zu öffnen. Das ist eine Methode, die würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber das ist eine Möglichkeit, weil die Handys ganz andere Betriebssysteme haben und meistens diese Standardangriffe gar nicht funktionieren. Im allerschlimmsten Fall könnte es aber auch sein, dass das Ding auf mein Handy zugreift und da eben alles kopiert. Deswegen ist das nicht die empfohlene Methode. Die nächste Methode wäre, und das ist, sie hört sich sehr einfach an, aber viele scheuen sich davor, ich weiß nicht warum. Wenn ich jetzt eine E-Mail habe, von Ihnen als Beispiel, angeblich, und ich bin mir nicht sicher, was spricht denn dagegen, dass ich Sie anrufe oder Ihnen eine Mail schreibe? Wichtig ist, nicht auf diese Mail zu antworten, weil die Absenderadresse, genau wie dieser Link, was ich erzählt habe, kann anders anzeigen, als im Hintergrund ist. Das heißt, wenn ich darauf antworte, landet die bei der Person, die es geschickt hat und die sagt, ja, ich bin natürlich der. Nein, eine neue Mail aufmachen, diese Mail an den Absender schicken und sagen, ey, ich bin mir hier gerade unsicher, ist das wirklich von dir? Wir haben genau diesen Fall gehabt. Es gibt so eine Angriffsgeschichte, die heißt CEO-Fraud. Also ich täusche vor, dass ich der Geschäftsführer bin. Diese E-Mail arbeitet im Prinzip mit so ein paar Gemeinheiten. Das erste ist, sie versucht Zeitdruck aufzubauen. Leute denken nicht gut genug nach, wenn Zeitdruck da ist. Das zweite ist, es ist der Chef. Also der Druck. Und dann geht es, so typischerweise geht das dann so los, ja, hier, ich brauche eine Überweisung ins Ausland von so und so viel Euro bis dann und dann, kurze Frist möglichst, ne? Wie gesagt, Zeitdruck setzen. Die ist für ein geheimes Projekt, bitte niemandem erzählen. Genau so eine Mail haben wir bei uns bekommen, also bei uns selber. Ist auch nicht im Spamfilter gelandet. Die Kollegin aus der Buchhaltung ist das aber komisch vorgekommen. Sie hat unseren Chef per E-Mail angeschrieben. Sie hat die Mail dann weitergeleitet. Also nicht antworten, sondern weiterleiten. Wichtiger Unterschied. Und hat dann die E-Mail-Adresse des Chefs per Hand angegeben nochmal. Weil jetzt wird nämlich nicht die übernommen, die in der Mail ist. Und hat gesagt, ist das wirklich von dir? Gut, jetzt haben wir noch den Vorteil, wir sind alle bei uns so ein bisschen per Du in der Firma. Die Mail war mit Sie geschrieben. Das ist natürlich schon mal, also wenn sie nicht diesen Kommunikationsstandard im Unternehmen passt, auch ganz wichtiges Indiz. Und der hat gesagt, nein, bitte sofort nichts machen. Auf die Nase gefallen. Also in dem Fall hat der Hacker nichts erreicht. Wir haben aber auch selber Kunden gehabt, wo das geklappt hat. Das heißt, die Mail ist durchgekommen. Der oder die Mitarbeiterin war unter Zeitdruck, hatte den Druck, es ist der Chef, der will jetzt unbedingt und hat eine Überweisung veranlasst. Im Prinzip ist das Geld weg. Wenn man Glück hat, dann sagen die Banken, okay, jetzt wenn man nachweisen kann, dass man nicht grob fahrlässig gehandelt hat und so weiter und so fort, dann springen die Banken von denen die Versicherung ein und dann kriegt man es zurück. Das ist aber nicht sichergestellt. Das kommt auf jede Bank an und auf jeden Fall einzeln. Wir kennen alle Versicherungen, die bewerten das ganz speziell für sich. Und da muss man dann halt sagen, ja, das ist dann Lehrgeld. Privat kann einem das genauso gut passieren, aber privat habe ich ja typischerweise keinen Chef. Da sollte ich natürlich noch eher den Weg gehen, meinen Kollegen oder sonst was, sei es per Mail, sei es per Messenger oder irgendwas, anzuschreiben, hier, sag mal, ist das wirklich von dir? Und wenn der bestätigt, ja, ist von mir, kannst du ruhig öffnen, dann ist das okay. Außerdem frage ich mich in einem Unternehmen immer wieder, dass Bewerbungen per Word-Dokument ankommen. Das ist ein veränderbares Format. Das sowieso zum Thema E-Mail. Man denkt immer, eine E-Mail ist ja sicher. Es gab vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wann das mal losging, gab es so diesen Spruch, E-Mail made in Germany. Weil wir jetzt total alles verschlüsseln und. Das Wichtige an dieser Sache ist, dass lediglich der Transportweg verschlüsselt ist von der E-Mail. Das bedeutet, während die Mail sich von meinem Rechner zu einem Server bewegt oder zwischen zwei Servern oder auf der anderen Seite vom Server wieder zu dem Endanwender, auf diesem Weg ist sie verschlüsselt. Aber nicht auf meinem Rechner, nicht auf dem Server des Anbieters und nicht auf dem Rechner des Empfängers. An der Stelle ist eine E-Mail wie eine Postkarte. Die kann jeder lesen. Jeder, der sie in die Hand bekommt, kann sie lesen. Also auch, wir hatten das Thema, wenn ich per E-Mail ein Passwort zugeschickt bekomme. Warum ist das nicht sicher? Ja, weil jeder auf dem Weg könnte es gelesen haben. Sagen wir mal so, ich würde jetzt einen großen Internetanbieter gründen und ich mache jetzt E-Mail. Also ich mache jetzt GMX-Konkurrenz. Blödes Beispiel, aber genau so ist es. Ich als Anbieter könnte jede E-Mail, die über dieses System läuft, verfolgen und jede E-Mail nachgucken, was da drin steht. Ich könnte auch sagen, ich möchte da nach Schlagworten durchsuchen. Es gibt dafür Lösungen. Also ich kann E-Mails verschlüsselt und digital signiert verschicken. Dann wird die aber auf meinem System bereits verschlüsselt und nicht erst auf dem Transportweg und geht dann komplett rüber. Das ist aber sehr komplex. Die größte Hürde dabei ist, weil dieses System ein sogenanntes asymmetrisches System ist, wenn ich eine E-Mail an jemanden schicken möchte, dann muss ich von dem den Schlüssel haben. Ich kann nicht sagen, ich will sie jetzt verschlüsselt versenden, sondern die Gegenseite muss erstmal sagen, ich kann verschlüsselt empfangen. Vorher kann ich das gar nicht nutzen. Das bremst so ein bisschen dieses Verfahren immer aus. Also als Privatmann, wie kann ich mich schützen? Genau wie ich gerade gesagt habe, einmal alles angucken, kommt mir es komisch vor, nachfragen. Im Unternehmen sieht es natürlich immer ein bisschen anders aus. Da kann ich sagen, naja, ich versuche meine Leute zu schulen. Aber wie schule ich denn solche Leute eigentlich? Ich könnte jetzt hingehen und so wie ich es jetzt hier gerade mache, ich stelle mich da vorne hin und erzähle was. Wenn ich was erzähle, hat das aber nicht so einen Effekt, wie wenn ich es selbst erlebe. Wir haben eine Möglichkeit, also wir haben einen Anbieter, mit dem wir zusammenarbeiten, die tatsächlich Phishing-Simulationen fahren. Das bedeutet, in unserem Fall, wir schalten tatsächlich den Spam-Filter für diesen Anbieter auf offen, also wir umgehen den ganz bewusst und lassen gefälschte E-Mails zuschicken. Im Prinzip ist es so, der Anbieter, der bietet auch gleichzeitig Trainings an. Das sind so meistens so 5 Minuten Videoschnipsel, kommen alle 4 Wochen mal. Also es ist ziemlich überschaubar, wo man sich das so angucken kann, wo man als Mitarbeiter mal so lernt, ach okay, so geht das, so wird das gemacht. Und so ein paar Beispiele, so wie wir es jetzt hier mündlich gemacht haben, da meistens dann als kleines Video. Und dann schicken die halt gezielt gefälschte Mails rein. Das heißt, da kommt alles drin vor. Also das Interessante war, die erste Mail, die ich damals gekriegt habe, habe ich im ersten Moment gar nicht kapiert. Also auch ich erstmal nicht. War eine interessante Situation. Ich kam gerade aus der Mittagspause, gehe an mein Mailprogramm und sehe, oh, Zoom-Geschäftskonto. Hä? Wir nutzen Microsoft Teams. Was ist mit Zoom? Na gut, wer weiß, was Chef gemacht hat, ne? Ist ja alles möglich. Hab aber direkt im Anschluss einen Termin gehabt. Hab also diese Mail ignoriert, hab meinen Termin gemacht. Und dieses Ignorieren war an der Stelle ganz wichtig. Weil ich konnte mich nicht auf diese Mail konzentrieren, weil ich den Zeitdruck von diesem Termin hatte. Und ich hätte unter Umständen unter dem Zeitdruck wieder einen Fehler gemacht. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor immer. Auch das, ne, wenn ich so eine Mail habe und ich bin mir unsicher, vielleicht nochmal 5 Minuten einfach liegen lassen, auch eine halbe Stunde. Normalerweise ist keine E-Mail super zeitkritisch. Wenn was super zeitkritisch ist, reden wir Menschen immer mündlich miteinander oder mit dem Telefon. Eine E-Mail ist eine Postkarte. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne? Post mache ich nicht jede Minute. Das sollte man auch in einem Unternehmen wirklich so durchziehen. So, und ich habe meinen Termin gemacht. Danach hatte ich einen zweiten Termin mit einem Kollegen, mit dem ich zusammen diese Phishing-Simulation eingerichtet habe. Und ich sage dem Kollegen so, sag mal, wie kann man eigentlich sehen, ob ich schon so eine Mail bekommen habe? Diese Phishing-Simulation ist bewusst anonymisiert, weil es soll nicht heißen, dass dann die Firma mit dem Finger auf wen zeigt, der klickt immer auf die Mails. Und deswegen sagt der Kollege, nee, können wir nicht. Und dann haben wir aber diese Kategorien gesehen, als wir gerade in diesem Menü waren, ne? Was für Kategorien, da stand Zoom-Geschäftskonto. Ich sage, ich glaube, ich habe heute eine Mail gekriegt. Und dann haben wir uns die beide zusammen angeguckt und ja, es war tatsächlich davon. Und das Schöne ist, diese Phishing-Simulation, die erlaubt es uns, wir nutzen Microsoft Outlook, also wir sind sowieso ja recht Microsoft-orientiert. Und wir haben da oben so einen Knopf, ich kann eine Mail als Spam reporten an meinen Spam-Filter. Das ist aber der gleiche Anbieter, der auch diese Phishing-Simulation macht. Und der sagt dann sofort, jo, hervorragend, du hast die Mail entdeckt. Das war wirklich von uns. Oder wenn ich auf einen Link, der da drin ist, klicke, kriege ich halt in meinem Browser, du bist drauf reingefallen. Das läuft dann in die Statistik, aber wie gesagt, anonymisiert, damit eben nicht irgendwie mit Fingern auf wen gezeigt wird. Und ich sehe daran, dass auch bei uns im Unternehmen mal so eine Mail angeklickt wird. Auch unser Chef hat sich schon selber angeklickt. Das hatte er auf dem einen Event letztens auch erzählt, weil zufällig wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben. Und einen Tag bevor der anfängt, jetzt muss man natürlich sehen, dieses System, unsere Mails laufen zum Ein- und Ausgehend, alles dadurch zum Spam-Filtern und Archivieren. Daher wusste dieses System, dass es mit diesem Mitarbeiter Kontakt gab. Und dann hat das System behauptet, natürlich unter einer falschen Absenderadresse, es wäre dieser Kontakt, also der neue Mitarbeiter, mit seiner Covid-Meldung. Und der Link war natürlich falsch. Ist da drauf reingefallen. Passiert. Wir sind alles Menschen und Menschen machen Fehler. Da kann man halt nur sagen, okay, Phishing ist die eine Seite. Als nächstes brauche ich natürlich einen Virenscanner. Das ist gar nicht Thema hiervon. Virenscanner gehört heute zu jedem System dazu. Ist auch heute im modernen Windows Standard drin. Brauche ich also mich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern. Ich habe einen Basisschutz immer dabei. Ich kann darüber hinausgehen. Gerade im Firmenumfeld geht es dann um Virenscanner, die ich zentral verwalte und so weiter. Aber als Privatmann brauche ich das nicht. Das, was im Windows drin ist, funktioniert. Dann, wenn ich jetzt auf so eine Seite draufkomme und der will was runterladen, dann hoffe ich, dass auch wenn ich als Mensch jetzt den Fehler gemacht habe, dass wenigstens der Virenscanner das Ding noch erkennt und es vor mir blockt und sagt, nee, du darfst das nicht. Weil das ist die nächste Verteidigungslinie, die ich habe. Das ist genau der Trick. Ich baue halt in einem Unternehmen, eben, ich hatte vorhin gesagt, ich baue immer eine weitere Hürde auf, damit ein Hacker nicht kann. Ja, und genauso baue ich das da auch. Ich baue Verteidigungslinien. Ich habe einen Spamfilter, der ist gerade im privaten Umfeld manchmal kostenpflichtig, muss ich überlegen, ob ich zu viel kriege und ich sage, akzeptiere ich und zahle halt das Geld dafür. Oder ich gucke nach dem Anbieter, bei dem es nichts kostet. Oder im Firmenumfeld gibt es da halt größere Lösungen, wo dann auch ganze Teams hintersitzen, die sich da wirklich drum kümmern.
Gibt es da für den Privatgebrauch eine Empfehlung oder wo findet man Informationen darüber?
Da können wir natürlich wieder helfen bei uns. Im Privatbereich würde ich heute zum Beispiel ganz simpel, je nachdem welches Mailprogramm ich habe, also sowohl Microsoft Outlook als auch Thunderbird haben bereits einen Filter drin. Das sind so die meiner Meinung nach gefühlt am meisten verbreiteten im privaten Umfeld. Ansonsten kann ich halt gucken, zum Beispiel diese Anbieter wie GMX oder Web.de, die haben alle ein kostenpflichtiges Postfach, was ich bei denen machen kann. Da ist dann auch ein verbesserter Schutz drin. Die haben einen Standardschutz kostenlos drin, aber dann ist es ein verbesserter Schutz. Das heißt, der ist genauer, der hat eine größere Liste, die er prüft und so weiter. Sowas würde ich in Erwägung ziehen, wenn ich merke, ich kriege zu viel. Wenn ich jetzt mal in einem Monat eine Spam-Mail kriege, dann sage ich, die kann ich auch per Hand löschen. Aber es könnte halt mehr werden und wenn es zu viel ist, dann technischen Schutz holen.
Wie beurteilen Sie das? Also ich als Laie habe so eine Ahnung, das wird immer mehr. Also was da wirklich versucht wird an Möglichkeiten. Also da werden ja alle Tricks ausprobiert, die es gibt. Wie sehen Sie das? Also das ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man versucht, was dagegen zu machen, oder?
Ja, es wird auf jeden Fall mehr. Es kommt aber auch halt einfach daher, weil ich, wie gesagt, die machen diese Streuwirkung. Die schicken halt alle Mails an alle bekannten E-Mail-Adressen raus. Und mit der Zeit wird natürlich meine eigene E-Mail-Adresse immer bekannter, weil die wurde hier mal bei einem Hack entdeckt, da mal bei einem Hack entdeckt. Und irgendwann habe ich halt so ein gewisses Level. Wenn ich jetzt als Privatmann sage, mich juckt das nicht, dann könnte ich mir auch überlegen, mal die E-Mail-Adresse zu wechseln. Weil die alte ist verbrannt, sage ich mal, die ist verbraucht. Im Unternehmen geht das typischerweise nicht. Da kann ich nur technisch dagegen arbeiten. Das ist halt genauso, wie wir es halt machen, die Lösung, die wir haben. Da merkt man auch, es gibt immer so Spam-Wellen. Also es gibt wirklich so Tage, wo ich so einen Report kriege, wo dann 20, 30 E-Mails drin sind. Also ich kriege das einmal täglich bei mir als Report, was das System als potenziell Spam, was wirklich als Spam ist, hat es direkt rausgefiltert, aber wo es sich nicht ganz sicher ist. Und dann gibt es Tage, da stehen ein oder zwei E-Mails da drin. Das sind immer so Wellen. Und das Zweite ist, ab und zu kommt halt auch mal eine Mail durch. Das passiert. Und es gibt da dann auch wie so eine Welle, dann kommen plötzlich jeden Tag ein, zwei oder drei Mails durch und nach ein paar Tagen, dann merkt man, dann haben die Anbieter wieder gegengeregelt, dann wird das wieder weniger. Das ist aber immer so eine, wie so eine Welle, die da durchgeht.
Tatsächlich, also so kann man das sagen, dass die denn dagegen geregelt haben. Aber wir halten fest, es gibt Möglichkeiten, sich zu schulen.
Jawohl.
Da bekommt man auch über Sie natürlich die Kontakte dort, beziehungsweise ja. Sie organisieren das dann?
Das können wir organisieren komplett, ja.
Ansonsten soll man sich selber natürlich schulen, im Idealfall sich da auf dem Laufenden halten, denn es wird da nie einen perfekten Spam-Filter geben. Sie kennen ja auch die andere Seite, also Sie kennen ja die Seite der Hacker. Also wie kommen die an die Informationen ja zum Beispiel von Ihrem Geschäftsführer? Wird das einfach nur generell kopiert irgendwo aus dem Netz und dann so per künstlicher Intelligenz irgendwie zusammengefriemelt? Oder wie genau kommen die jetzt dazu, dass dort eine Mail vermeintlich im Namen Ihres Geschäftsführers geschrieben wird?
Also da ist es unterschiedlich. Es gibt einmal eben einen Hack irgendwo. Es muss nicht mal bei einem selber sein. Das kann ja ein Lieferant oder sonst was sein oder beim Privatmann irgendein Shop, wo man in der Kundendatenbank drinsteht. Wenn die Kundendatenbank erstmal rauskommt, sind E-Mail-Adressen bekannt. Diese E-Mail-Adressen werden typischerweise im sogenannten Darknet dann gehandelt. Das heißt, dann kosten halt 10.000 E-Mail-Adressen 3,50 Euro. Also das sind teilweise Preise, wo man echt denkt, ja, okay, das ist super günstig. Wodurch die sich immer mehr verbreiten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass tatsächlich Crawler laufen. Das heißt, die haben ein System, was die Internetseite durchklappert nach E-Mail-Adressen. Da kann jeder von betroffen sein, der eine Internetadresse hat. Wenn die irgendwann mal irgendwo in einem Suchindex auftaucht oder so, dann fängt der an und ich suche diese Internetseite und filtert alle E-Mail-Adressen raus. Weil eine E-Mail-Adresse kann ich sehr einfach erkennen. Da ist das @-Zeichen drin, das kommt sonst sehr selten vor. Und hinter dem @ kommt irgendwann nochmal ein Punkt. Das ist die einfache Regel, was ist eine E-Mail-Adresse? So einfach kriege ich die da raus. Und dann gibt es noch den Virenbefall. Da gab es vor ein paar Jahren einen Virus, der ganz intensiv war.
Vielleicht, Herr Lewandowski, können Sie uns das nochmal in ein paar Stichworten zusammenfassen. Worauf sollte man jetzt achten? Und was sollte man tun?
Also, als erstes, wenn man sich mit einer Mail nicht ganz sicher ist, Absender prüfen. Die Links prüfen, wie gesagt, mit der Maus draufziehen, gucken, was wird ein Link angezeigt, wo zeigt er hin, ist das wirklich meine Bank oder was auch immer. Gegebenenfalls einfach mit dem Absender Rücksprache halten. Das ist eigentlich alles.
Also der menschliche Verstand, der bleibt nach wie vor ganz wichtig und wir werden auch gefordert. Und Sie weisen uns darauf hin, worauf man achten soll. Es gibt die Schulung, das betrifft natürlich Unternehmen. Und wer sich noch weiter darüber informieren kann, findet natürlich weitere Informationen und Kontakte bei Ihnen auf der Website.
Bei uns auf der Website oder halt bei uns anrufen und Kontakt aufnehmen.
Was Sie dagegen tun können, gefischt zu werden, hat Ihnen Stefan Lewandowski gesagt. Können Sie uns schon verraten, worum geht's in der nächsten Folge?
Ja, in der nächsten Folge soll es so ein bisschen um das Thema Online-Shopping gehen, so die klassischen Shopping-Seiten und was es da so für Betrugsmöglichkeiten gibt.
Ach, die gibt's da auch?
Ja, natürlich.
Und welche das sind, das wird uns Stefan Lewandowski verraten und vor allem, wie Sie sich vor dem Betrug schützen können, hören Sie hier bei Radioaktiv. Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Informationen und auch für die Hinweise, was man dagegen tun kann. Herzlichen Dank, Herr Lewandowski.
Ja, sehr gerne.